Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast, auch weil uns eine lange gemeinsame Geschichte im Wertpapiergeschäft verbindet. Wir wollen darüber sprechen, wie sich das Geschäft über die letzten Jahrzehnte verändert hat, was Anlegerinnen und Anleger heute wirklich bewegt und welche Rolle Wertpapiere künftig auch für die Altersvorsorge spielen werden. Und natürlich werfen wir auch einen Blick auf die aktuelle Marktsituation und die Frage, ob Frauen vielleicht sogar die besseren Investoren sind. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Michaela Keplinger-Mitterlehner, Chief Markets Officer der RLB Oberösterreich. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo, lieber Joachim. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, dass wir uns nach so vielen Jahren der gemeinsamen Vergangenheit auch in dieser Form einmal austauschen können.
Freut mich auch. Und wir haben unheimlich viele Themen zu besprechen. Vielleicht wäre der Start ganz gut, wenn du unseren Hörern nochmal sagst, wie bist denn du eigentlich im Wertpapierbereich gekommen? Weil ich weiß, dass du das schon so viele Jahre auch mit so viel Herzblut machst und wir haben viele gemeinsame Veranstaltungen gehabt. Und ich war immer ganz begeistert, wenn ich gesehen habe, wie mit welchem Engagement und mit welchem Herzblut du dieses Thema auch vertrittst. Sag uns doch mal, wie hat das angefangen?
Ja, ich bin eigentlich, kann man sagen, rückblickend zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ich begann meine Karriere im Bankbereich 1988 und 1989 war natürlich ein ganz wichtiges Jahr, auch mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und auch ganz generell wurde eigentlich die Wiener Börse und auch die deutsche Börse wachgeküsst. Und mein Werdegang hat sich dann von der Anlageberaterin, Wertpapierspezialistin über Fondsmanagerin sehr breit entwickelt. Ich war im Rentenfondsbereich tätig. Ich war aber auch im Aktienhandel eigentlich quer durch. Ich ging dann zu einer Privatbank und habe mich dort mit Vermögensverwaltung sehr stark beschäftigt und natürlich auch mit Kundengeschäft und Kundenakquisition. Und ich bin jetzt bereits seit 20 Jahren im Vorstand der Raiffeisen Landesbank und darf hier für das gesamte Privatkundengeschäft, für das Wertpapiergeschäft, für Treasury und auch für unsere sehr erfolgreiche Fondtochter Kepler KG verantwortlich zeichnen.
Das ist spannend, weil du berichtest, dass du, da hast du ja im Grunde fast die gesamte Wertschöpfungskette mal kennengelernt auch. Und zwar nicht nur in irgendeinem Buch, sondern tatsächlich am Schreibtisch sitzend mit Menschen agierend.
Absolut, ja, absolut. Von der Pike auf alles durchgemacht, also von Order weitergegeben. Ich erinnere mich noch gut an die Einführung des Faxgerätes. Denn damals vorher mussten wir unsere Börseorders an den Sensal telefonisch weitergeben. Dann hat es plötzlich geheißen, na, da soll ein Gerät kommen, da brauchen wir nur Papier reinstecken und die Listen reinstecken und die kommen dann beim Sensal in Wien raus, was eine totale Innovation war für uns. Und zwei Jahre später hatten wir mehr oder weniger online die Verbindung, IT-Verbindung zur Wiener Börse. Also hier ist auch die Entwicklung sehr rasant gegangen und ich durfte hier wirklich aktiv teilnehmen daran.
Ja, ist ganz spannend. Dann haben wir ähnliche Dinge erlebt in unserem Berufsleben und es ist schon auch ganz spannend, wenn man diese Entwicklung auch tatsächlich miterlebt. Jetzt bist du an der Stelle, wo du ja Entwicklung nicht nur miterlebst, sondern vielleicht sogar auch sie in die entsprechenden Richtungen bewegen kannst. Was ist denn das, wo du sagst, das ist im Moment eine neue Entwicklung oder eine andere Entwicklung, die ich auch mitgestalten kann, wo ich auch vielleicht den Spin in die richtige Richtung geben kann? Was ist das, was euch am meisten beschäftigt, wenn du in die Zukunft schaust?
Naja, wir sind natürlich schon sehr, sehr stark mit Regulatorik beschäftigt. Ich sage immer, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, dann war eigentlich die Regulatorik ein Thema, das einen so am Rande bewegt hat. Wir hatten damals sogar noch anonyme Wertpapierdepots, als ich begonnen hatte. Jetzt sind wir sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie wir unsere Kunden möglichst effizient beraten können, ohne dass die Regulatorik zum Geschäftsverhinderer wird. Das ist ein Thema, wie wir den Beratungsablauf auch effizient gestalten können. IT unterstützt natürlich in weiten Teilen. Wir haben sehr, sehr viel investiert generell in die ganze Electronic Banking Geschichte, auch im Wertpapierbereich, dass wir wirklich die Kundenreisen auch convenient gestalten können und für unseren Kunden hier spürbare Erleichterungen auch erlebbar machen. Und für die Zukunft gedacht sind wir jetzt natürlich sehr stark damit beschäftigt, einerseits, wie wir die Finanzbildung ausbauen können, nicht nur für junge Menschen, sondern auch für verschiedene Zielgruppen, auch für Frauen zum Beispiel. Denn Finanzbildung bedeutet in gewisser Weise auch Unabhängigkeit, auch Freiheit zu haben. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir als Raiffeisen Bankengruppe dabei unsere Kunden begleiten. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr stark auch konfrontiert mit Neobrokern, mit Trading-Plattformen, mit Kryptos, wo es ja auch wichtig ist, den Kundinnen und Kunden wirklich ein verlässlicher Partner zu sein, der sie auch durch diese ganzen Themen durchnavigiert. Für mich ist immer so das Thema, dass ich versuche, unseren Beraterinnen und Beratern nahezubringen, dass wir auch der digitale Coach unserer Kundinnen und Kunden sein sollten. Also das ist eine ganz wichtige Sache, nicht nur die Beratungsleistung entsprechend erlebbar zu machen und als Mehrwert für den Kunden darzustellen, sondern auch das ganze Thema Digital Banking, die Kundin, den Kunden mitzunehmen, dass hier möglichst wenig auf der Strecke bleiben.
Ich glaube, so wie ich Raiffeisen kennengelernt habe, ist ja ein ganz besonders großes Asset, eine Kundenbindung in die Regionen hinein zu haben. Das heißt, es gibt wahrscheinlich kaum Ortschaften in Oberösterreich, wo es keine Raiffeisenbank oder Raiffeisenkasse gibt. Und wenn man das kombinieren könnte mit den, du sagst Neobrokern, aber ihr bietet natürlich auch schon viele Dinge an, die man online machen kann, die auch im Wertpapiergeschäft auch etabliert sind. Ich glaube, wenn man das kombinieren kann, ist das ja etwas, was für euch schon auch sehr, sehr gut wäre.
Absolut, es gilt, die Kunden dort abzuholen, wo sie sind, mit Dienstleistungen, die wirklich auf der Höhe der Zeit sind. Und wir haben hier in den letzten Jahren unheimlich viel investiert an Manpower und auch an finanziellen Mitteln, um hier wirklich gute Leistungen abzuliefern. Und am meisten hat mich einmal gefreut, als eine meiner Nichten zu mir sagte, also weißt du, manchmal denke ich mir, wenn die Leute wissen würden, wie gut ihr bei eurem Internetbanking schon seid, das trauen euch eigentlich die Leute gar nicht zu. Das war für mich eins der größten Komplimente.
Ja, das heißt natürlich, dass ihr genau auch, und das ist ja nicht erst seit gestern so bei euch, also wir kennen uns wie gesagt schon ein paar Jahre und ich weiß, dass das immer ein Thema gewesen ist. Ihr habt auch Organisationen wie Bankdirekt und andere, wo man einfach auch schon früh festgestellt hat, pass mal auf, ja, es gibt Kunden, die brauchen Beratung, die wollen Beratung, aber die wollen trotzdem auch relativ schnell Zugang zu Märkten und auch zu Produkten haben. Also die habt ihr schon ganz früh auch versucht abzubilden.
Absolut, ja. Und auch mit unserem Asset Manager im Konzern mit der Kepler KAG ist uns das auch sehr gut gelungen. Wir haben auch so diese ganze Zertifikat-Thematik relativ früh erkannt und haben zum Beispiel in der Kepler KAG die sogenannten X-Fonds. Das sind Fonds, die eben hauptsächlich Zertifikate beinhalten mit unterschiedlichen Risikostufen. Und natürlich auch mit den entsprechenden Vorteilen der Gebühren. Also wir versuchen hier immer wieder am Puls der Zeit zu sein, denn die Zeit ist sehr, sehr schnelllebig und du und ich, wir wissen das. Ich kann mich noch gut erinnern, 2000, als die Tech-Börsen so den Höhenflug hatten und es gab immer wieder Zeiten von Höhenflügen und Zeiten des Rückschlags. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich im Wertpapiergeschäft, genauso wie wir es auch unseren Kunden empfehlen, dass man sich auf mehrere Beine stellen sollte, müssen auch wir Banken schauen, dass wir mehrere Sparten anbieten und unsere Kunden wirklich dort abholen, wo sie sind.
Nun, und jetzt kommt natürlich noch eine weitere Dimension dazu, die, um es ein bisschen größer zu ziehen, der demografische Wandel, mit dem wir uns auseinandersetzen, führt natürlich unter anderem auch dazu, dass wir eine Altersvorsorgeproblematik haben, die wir in der Form so noch nicht gekannt haben. Wir haben zwar immer gewusst, da ist irgendwas, aber jetzt wird es langsam auch so, dass wir auch unseren Kundinnen und Kunden sagen, pass auf, die gesetzliche Rente ist wackelig. Nicht nur in der Höhe, sondern vielleicht sogar auch in der Art und Weise, wie sie zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, die Durchschnittszahlen der Rentenleistung oder Pensionsleistung, die im Moment bezahlt werden, sind fast jedem bekannt. Das ist ja zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, wenn man nur die gesetzliche nimmt. Das ist in Österreich bedauerlicherweise nicht deutlich anders als in Deutschland. Das heißt, jetzt kommt noch was dazu, wo wir auch den Kunden sagen müssen, pass auf, der Wertpapierbereich kann ein wichtiger Aspekt in deiner zukünftigen auch Altersvorsorgeplanung sein.
Absolut. Ich denke, es wird in Deutschland nicht anders sein als in Österreich, dass vor allem die höher verdienenden und die höheren Pensionen Beziehenden immer wieder zur Kasse gebeten werden. Man sieht das auch bei unseren Budgetverhandlungen. Es ist immer so, dass man sagt, ja, Inflationsausgleich für die kleinen Pensionen, aber die Höchstpensionen oder ab einer gewissen Grenze gilt nicht mehr der volle Pensionsausgleich. Und ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen, dass man einfach frühzeitig, aber es ist für Vorsorge auch nie zu spät, sich aktiv damit beschäftigt. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser Finanzbildung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Was mich auch immer antreibt, ist aber das Thema Vorsorge nicht auf den einzelnen Bürger oder die einzelne Bürgerin herunterzubrechen. Nicht nur, selbstverständlich ist es notwendig, dass man privat vorsorgt. Nur aus meiner Sicht wäre es schon sehr wünschenswert, dass auch steuerliche Anreize dazu geboten werden. Und ich hatte diesbezüglich auch einmal ein Gespräch mit unserem Finanzminister und habe versucht, ihm vorzuschlagen, dass man zum Beispiel ja auch eine steuerbegünstigte Pensionsvorsorge über Fondssparpläne abbilden könnte und hier zum Beispiel einen Teil der Ausschüttungen kästfrei gestaltet. Solche Modelle hat es ja auch in der Vergangenheit gegeben. Leider ist meine Anregung bis jetzt noch nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, aber ein paar Jahre bleiben wir ja noch und ich werde nicht aufhören, das immer wieder zu fordern. Denn aus meiner Sicht ist es schon wichtig, dass auch von staatlicher Seite Anreize geschafft werden. Denn Finanzbildung ist auch immer so ein Thema. Auch die Politiker bejammern, dass eigentlich die Finanzbildung nicht ausreichend ist. Nur Bildung ist dann relevant, wenn es für den Einzelnen auch an Relevanz gewinnt. Was meine ich damit? Wenn jemand, wie eben in den USA üblich ist, auch über Aktiensparpläne die Pensionsvorsorge sich gestaltet, der wird natürlich ein viel größeres Interesse daran haben, zu wissen, wie sich die Aktienkurse entwickeln, zu wissen, was sich in der Weltkonjunktur tut, als ein Mensch, der eigentlich nur passiver Empfänger einer staatlichen Pension ist. Und so könnte ich für das Thema Finanzbildung auch eine nachhaltige Wirkung erzielen, weil nur das, was mich selbst betrifft, interessiert mich auch wirklich. Auch daran arbeite ich.
Das weiß ich, dass du das tust. Wir haben auch eine Zeit lang gemeinsam daran gearbeitet. Ihr habt wunderbare Seminarreihen auch angeboten, schon vor vielen, vielen Jahren, wo es genau um dieses Thema gegangen ist. Die hießen Learn und Invest. Und da hat man genau das aufgegriffen. Das waren immer ganz spannende Geschichten, weil man wirklich, ich sage es jetzt mal ganz platt, bei Adam und Eva anfangen konnte, aber Menschen schon auch begeistern konnte für das Thema, weil relativ schnell klar wurde, okay, das hat A, was mit mir selbst zu tun und es ist gar nicht so kompliziert, wie man das manchmal glaubt. Weil im Grunde ist es ja keine Raketenwissenschaft, was wir tun, wenn wir darüber sprechen, wie Wirtschaft funktioniert und wie man von Wirtschaft profitieren kann, beispielsweise als Investor.
Absolut. Und es ist ja interessant. Und je mehr ich darüber weiß, desto stärker wächst auch mein Interesse an.
Das ist ja übrigens ein guter Aspekt, den wir im Moment so beobachten, dass augenscheinlich die Jüngere, also die, nehmen wir sie mal Gen Z, die sich immer mehr dafür interessieren, wie können sie auch an Kapitalmärkten investieren. Ich glaube, die Zahlen sind ganz vielversprechend, wenn man sich die letzten anschaut. Also man erreicht immer mehr jüngere Leute, die sich tatsächlich für diese Kapitalmärkte interessieren. Und das ist ja schon mal eigentlich ganz gut, oder?
Na, absolut. Also wir freuen uns auch sehr darüber und wir veranstalten ja schon seit vielen Jahren ein Börsenspiel, wo wir nicht nur unter Anführungszeichen Erwachsene, sondern wo wir auch Schulklassen, auch Studenten, auch Schüler und Schülerinnen ansprechen. Und wir sehen, dass die Nachfrage bei den jungen Menschen absolut steigt. Und wir haben heute unsere Abschlussveranstaltung und haben heute eine Rekordbesucheranzahl von über 800 Personen bei uns zu Gast, was uns enorm freut.
Ja, ich war auch ein paar Mal Gast bei diesen Veranstaltungen und habe das Börsenspiel auch begleitet. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich gesagt habe, wie smart es ist, denn auch Schulklassen damit einzubinden, weil da gibt es Klassenwertungen. Also man, wie du sagst, man holt die Leute da ab, wo sie sind und man gibt ihnen einfach mal auch ein Gefühl dafür, was passiert denn eigentlich. Weil ich glaube, wir sind uns ja einig, dass es manche Menschen gibt, gerade Jüngere, die glauben, das Geld kommt aus dem Geldautomat. Und das ist natürlich nicht so.
Ja. Ja. Es ist auch ganz toll zu beobachten, wie engagiert Lehrerinnen und Lehrer dieses Projekt begleiten. Und wir sind hier sehr dankbar dafür, denn natürlich ohne deren Einsatz würden wir gar nicht bis in die Schulklasse kommen. Und das ist eine ganz tolle Ausbildung, die sie da bekommen.
Ja, das ist wirklich sehr positiv. Und ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass unser Kanzler in Deutschland, also Friedrich Merz, sich unlängst auch dazu geäußert hat, wie er die gesetzliche Rente einstuft. Wortwörtlich war es, glaube ich, so, dass er sagte, allenfalls sei die gesetzliche Rente zukünftig für eine Grundversorgung brauchbar. Und ich meine, der gab natürlich sofort einen Aufschrei aus allen möglichen anderen Lagern der Politik. Ist schon ganz spannend, wenn man beobachtet, dass wenn ein Politiker mal die Wahrheit sagt, dass er dann wirklich von allen Seiten irgendwie angegriffen wird. Ich glaube, es war eine gute und wichtige Aussage, weil sie tatsächlich dem einen oder anderen nochmal die Augen geöffnet hat, wo wir denn tatsächlich stehen.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man hier Klartext spricht. Und ich glaube, dass diese Vollkasko-Mentalität, die vor allem in den Corona-Jahren, zumindest in Österreich, sehr befeuert wurde, dass man das jetzt wieder mal rückschraubt und dass die Menschen für sich selbst Verantwortung übernehmen.
Keine zwei Meinungen. Ich glaube, das wird jeder sofort unterschreiben. Jetzt hattest du und auch ich kurz schon mal das Thema Neo-Poker ins Spiel gebracht. Bisschen provokativ gefragt, geht Neo-Poker und traditionelles Banking, so wie ihr es betreibt, geht parallel oder wird nur das eine oder das andere überleben?
Ach, ich denke, dass das parallel geht. Ich glaube, beides hat eben seinen Platz und beides wird wahrscheinlich in Zukunft zum Standard gehören. Ich glaube schon, dass wer sich mit Neo-Programmen beschäftigt, dass es hier auch sehr wichtig ist, die entsprechende Transparenz zu haben. Sprich, wie hoch sind die Spesen wirklich, wenn ich mir zum Beispiel Bid-Ask-Spannen ansehe. Ich denke, das ist wichtig, dass man hier dieselbe Transparenz schafft, wie man sie bei den etablierten Häusern auch verlangt von Seiten der Aufsicht. Und dann soll der Kunde entscheiden, was er benötigt, was er für sinnvoll hält. Es kann auch lebensphasenabhängig sein. Es kann durchaus sein, dass ein junger Mensch mal seine ersten Sporen sich verdient und sich eines Neobrokers bedient und dann vielleicht in späterer Folge sagt, okay, aber meine Pensionsvorsorge, die hätte ich schon gern mit einer Giebelkreuzsicherheit versehen. Oder wie auch immer. Also ich denke, es ist kein Entweder-Oder, sondern es kann durchaus ein Sowohl-als-auch sein. Und wir sehen das auch. Wir führen ja schon seit 25 Jahren circa unsere Direktbank, Bank Direkt. Und da ist es ja auch so, dass es ein Sowohl-als-auch gibt und dass es nicht irgendwie zu einer übermäßigen Kannibalisierung kam.
Ja, ich glaube, ich sehe das sehr ähnlich, weil das könnte schon auch durchaus so Hybridlösungen geben. Es gibt schlicht und ergreifend auch tatsächlich Bankgeschäfte, die nur schwierig rein online oder rein über einen Neo-Broker abzubilden sind. Und da kommt sicherlich einer stationären Bank, einem stationären Vertrieb eine ganz besondere Bedeutung bei. Noch dazu, und das haben wir schon gesagt, habt ihr ganz besonderes Asset, das ist schlicht und ergreifend die Kundenbindung, die wirklich stark ist und ausgeprägt ist. Und das fürs zur Erklärung Giebelkreuz ist das Logo der Raiffeisen. Falls jemand nicht weiß, was das Giebelkreuz ist, deswegen nur noch kurz zu erklären.
Ja, aber ich glaube schon, Joachim, natürlich ist die Kundenbindung unser wesentliches Asset, aber das müssen wir auch weiterentwickeln. Das heißt, wir werden intensiv in die Schulung unserer Beraterinnen und Berater investieren, einfach um wirklich hier auch einen Mehrwert für den Kunden, für die Kundin erlebbar zu machen. Denn nur zu sagen, wir haben die Kundenbindung, das wird zu wenig sein. Wir müssen hier wirklich dranbleiben und auch hier investieren und unseren Kundinnen und Kunden das auch täglich unter Beweis stellen, dass sie einfach von uns mehr erwarten können als die reine Abwicklung von Orders.
Und da versteckt sich übrigens auch noch eine sehr, sehr gute Nachricht für eure Mitarbeiter drin, weil wie oft höre ich in letzter Zeit, ja, die künstliche Intelligenz, von der ja jeder spricht, die wird sowieso das ein oder andere total obsolet machen und brauchen wir überhaupt noch Beratung, brauchen wir überhaupt noch diesen, brauchen wir überhaupt noch das? Das war jetzt gerade ein Plädoyer dafür, dass augenscheinlich auch deine oder eure Mitarbeiter, in die dann auch investiert wird, sagen, okay, auf die zählen wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Absolut. Und natürlich sind wir auch laufend auf der Suche danach, mittels künstlicher Intelligenz etwas einfacher zu machen. Wir setzen künstliche Intelligenz in vielen Bereichen ein. Aber es ist dann trotzdem immer noch so, dass ein Mensch kontrolliert und plausibilisiert, ob das, was die künstliche Intelligenz vorschlägt, auch wirklich einer entsprechenden Qualitätssicherung standhält. Und ich denke, das ist ganz wichtig, denn ohne künstliche Intelligenz werden wir wahrscheinlich in 2-3 Jahren unsere Kostenstrukturen gar nicht mehr halten können. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns intensiv damit beschäftigen. Und meine Kollegen und ich besuchen auch andere Banken, besuchen auch international Unternehmen, um uns hier möglichst fit zu machen und fit zu halten. Denn hier ist schon auch die Entwicklungsgeschwindigkeit etwas Bemerkenswertes, das wir in dieser Form noch nie hatten. Und hier gilt es, am Ball zu bleiben.
Nun, ich glaube, wir sind uns ja auch einig, dass eine Effizienzsteigerung und ein Einsatz von künstlicher Intelligenz, um effektiver, effizienter zu arbeiten, das kann ja auch nichts Verkehrtes sein. Ich glaube, wir sind ganz wachsam und aufmerksam, dass es da keinen Missbrauch gibt und dass es auch so eingesetzt wird, dass es unterstützt und nicht irgendwie ersetzt oder einfach auch sinnlos eingesetzt wird, weil die Interpretation dieser Geschichten ist natürlich immer noch ganz, ganz entscheidend. Und wenn ich deinen beruflichen Werdegang ansehe, dann weiß ich, dass man sich auch vielleicht mal mit einzelnen Unternehmen beschäftigt hat, um zu analysieren, was kann denn so ein Unternehmen. Das kann natürlich eine künstliche Intelligenz deutlich schneller, als wir das damals als junge Banker gemacht haben. Und das meine ich mit Effizienzsteigerung. Also Nutzen auf jeden Fall als Steigbügel halt dafür das ein oder andere, aber es wird den Menschen nicht ersetzen.
Sicher nicht. Da bin ich davon überzeugt. Und das ist auch der große Vorteil unserer Bank, dass wir ja mit unseren Kunden eigentlich ein Leben teilen. Wir leben in derselben Umgebung, wir haben teilweise dieselben Schulen besucht, wir haben dieselben, wir leben in derselben Wirklichkeit. Und ich denke, das ist schon ein Thema, das uns hier auch die entsprechende Stärke bietet, weil natürlich gerade so Themen wie Geldanlage ein Thema ist und überhaupt, wenn es um langfristige Vorsorge geht, dass man auch immer eine entsprechende Risikoprofileinschätzung vornehmen muss und auch wissen muss, wie viel Risiko verträgt ein Kunde. Und das kann mir eine KI nicht abnehmen, sondern das sind Erfahrungen, die man hat, oder das sind auch ein Wissen um das Umfeld eines Kunden, einer Kundin, die einfach eine künstliche Intelligenz nicht in dieser Form und in dieser Tiefe wahrnehmen kann.
Ja, man muss das nur noch mal, aber man muss das tatsächlich noch mal ganz klar machen. Ihr habt eine Nähe zu den Kunden, die ganz bemerkenswert ist. Und du hast es vorhin auch als Asset bezeichnet. Das ist ein Asset. Und ich glaube, dass man das natürlich, wenn man dann Dinge nutzt, die das unterstützen, ja, warum denn nicht? Aber das ist das Kernasset und darum kann man sicherlich tolle Geschäftsbeziehungen aufbauen.
Genau.
Kommen wir zu einer Sache, die weiß ich, dass das eine Herzensangelegenheit von dir ist. Das ist Frauen am Kapitalmarkt und Anlegerinnen und auch Beraterinnen. Wie ist denn da im Moment so deiner Meinung nach der Stand der Dinge? Weil ich habe mal eine Zahl gesehen, dass zum Beispiel Finanzpodcasts von 90% Männern gehört werden. Und das kann natürlich dann eine Indikation auch dafür sein, wie Frauen sich am Kapitalmarkt bewegen. Hat sich das in den letzten Jahren deiner Einschätzung nach ein bisschen verändert, dass mehr Frauen sich auch dem Wertpapiergeschäften widmen oder?
Noch nicht ausreichend. Noch nicht ausreichend. Ich denke, wir hätten da wahrscheinlich auch in der Vergangenheit viel intensiver in diese Sache reingehen sollen. Ich versuche jetzt mehr und mehr das Thema auch aktiv zu treiben. Wir veranstalten in jedem Bezirk Frauenveranstaltungen und da geht es nicht um Kosmetik, sondern da geht es um Vorsorge natürlich und um Finanzthemen und um Finanzwissen und versuchen einfach hier jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach Lust darauf zu machen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das sind immer Abende, das sind 400, 500, 600 Besucherinnen, die einen ganz besonderen Spirit auch haben und wo ich schon dankbar bin und froh bin, wenn 10%, 20% davon sagen, so, das war jetzt für mich der Schubs, den ich gebraucht habe, um mich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir erhalten das aus Rückmeldungen unserer Raiffeisenbanken, wo dann die Besucherinnen hinkommen und sich das noch einmal erklären lassen oder etwas abschließen oder sich weiter informieren. Und das ist wirklich sehr, sehr positiv. Das heißt also, ich glaube, dass es Weiterentwicklung nur in Form einer positiven Lust machen auf etwas wirklich auch bringen kann. Und es muss eine Verknüpfung sein, die optimal ist zwischen digitaler, aber auch menschlicher Begegnung.
Ja, ich glaube, es gibt auch da wiederum keine zwei Meinungen, dass natürlich Altersvorsorge, wenn wir den Bereich mal rausgreifen, für Frauen, durch Frauen natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil tendenziell natürlich die Frauen durch das Erwerbsleben nicht ganz so glatt durchgehen wie Männer oftmals, weil ja immer noch die Frauen als diejenigen gesehen werden, die für die Kindererziehung verantwortlich sind. Da ändert sich ja auch viel, zum Glück viel, das wissen wir auch. Aber das führt natürlich dazu, dass der Bedarf an privaten Vorsorgemaßnahmen natürlich tendenziell eher steigt, als dass er zurückgeht.
Auf jeden Fall. Also ich bin hier überzeugt, dass das notwendig ist. Ich glaube auch, je früher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, umso besser. Aber wie ich vorhin schon sagte, es ist auch nie zu spät. Ich habe auch aus meinem persönlichen Umfeld, mache ich immer wieder Erfahrungen, dass Freundinnen sagen, so, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, das Studium haben sie auch geschafft. Das, was ich jetzt ihnen monatlich an Zusatzleistungen bezahlt habe in der Vergangenheit, will ich jetzt für mich einsetzen. Und das sind auch so Anlässe, das soll man gar nicht unterschätzen, wie häufig das der Fall ist. Und wie gesagt, es ist auch nie zu spät, auch eine Vorsorge auf 10 Jahre, kann noch sehr ertragreich sein und wir werden ja auch in Zukunft alle länger arbeiten und im Arbeitsprozess drinnen sein. Von dem her kann das nur gewinnbringend sein.
Wir werden nicht nur länger arbeiten, wir werden noch länger leben. Dabei geht die Tendenz natürlich auch hin und insofern ist das allein schon ein schlagendes Argument dafür. Und was ja noch dazu kommt, ist ja eine weitere Dimension. Ich habe gerade neulich wieder eine Studie darüber gelesen, dass Frauen augenscheinlich auch die erfolgreicheren Investoren sind. Und zwar durch signifikant, wenn man auf Performance-Ebene oder auf Wertentwicklungsebene sich bewegt. Die Einschätzung teilst du auch? Ja?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. So gerne ich das würde, aber wenn ich auf mein Depot schaue und auf meine Anlageerfolge, dann denke ich nicht, dass ich da die männlichen Kollegen entsprechend geschlagen habe.
Ja, es war eine ganz interessante Studie. Ich habe sie auch nicht komplett gelesen, weil es dann auch zu tief ging. Aber es wurden wahnsinnig viele Wertpapierdepots sich angeschaut von professionellen Fondsmanagern. Und da kam dann raus, dass die Damen deutlich erfolgreicher sind. Dann war natürlich gleich noch eine Soziologin, die das begründen konnte, warum das so ist. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie sind auf keinen Fall deutlich unerfolgreicher als Männer. Ich glaube, das ist ein Statement, was man machen kann.
Das glaube ich auch. Und meistens tendieren Frauen zu Buy-and-Hold-Strategien. Und die haben sich in der Vergangenheit bewährt.
Okay, wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs. Ich möchte versuchen, das noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, dass ich mitnehme. Wir müssen uns deutlich noch mehr um die junge Generation kümmern, auch was die Beratung und was die Betreuung anbetrifft. Wir sollten uns weiterhin sehr intensiv auch um Frauen kümmern, damit die noch mehr Zugang zum Kapitalmarkt finden, als das auch in den letzten 5, 6, 7 Jahren schon passiert ist. Wir wissen, dass Neobroker eine Rolle spielen werden, aber sie ersetzen nicht die traditionelle Bankberatung, sondern sie ergänzen sie. Und die private Altersvorsorge wird immer wichtiger, weil die gesetzliche immer unwichtiger wird im Zusammenhang mit dem, wie man im Alter noch leben kann. Ist es so eine Zusammenfassung, wo man sagen kann, kann man mitgehen?
Du hast wie immer wunderbar genau die Punkte getroffen, die es sind.
Tipptopp, dann danke ich dir für deine Zeit. Es war nicht nur schön, dass wir uns wiedergesehen haben, sondern dass ich auch mit dir sprechen durfte und dass du die Zeit genommen hast. Und alles Gute natürlich, und wir laufen uns ganz sicher wieder über den Weg.
Super, ich danke dir, lieber Joachim, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie uns zugehört haben.
Dankeschön.
Eine Produktion von Vogt Professionell.